In aller Regel, und dann bin ich jetzt beim nächsten Punkt, gibt sich der Mensch, der mit Betroffenheit argumentiert, auch gar nicht damit zufrieden, einfach zu sagen, ich bin betroffen. Der will schon immer noch eine Eigenschaft benennen, in der er betroffen ist. Ich als Student bin gegen Studiengebühren. Ich als Bauer bin gegen Gorleben. Ich als Bewohner der Stadt Stuttgart bin gegen den neuen Bahnhof und so weiter. Da will man eben nicht bloß einfach ich gesagt haben, sondern schon sagen, dass man ein besonderes Recht hat und diese Besonderheit soll in dem liegen, was man als Stand, als Berufsgruppe, als gesellschaftliche, als Abteilung der Gesellschaft so darstellt. Was soll das eigentlich für ein Argument für das eigene Interesse sein? Ich als Student. Ist übrigens natürlich schon wieder nicht der Inhalt des Interesses, das da vorgetragen wird, sondern die besondere Berechtigung der Person. Aber worin liegt jetzt diese besondere Berechtigung im Unterschied und Fortgang zum Argument Betroffenheit? Wenn jemand sagt, ich als Student, ich als Lehrer, ich als alleinerziehende Mutter, kennt ihr alle aus Talkshows, ich als Hartz-IV-Empfänger, meinen dazu Folgendes. Dann unterstellt er, dass der Stand, die Stellung, die er in der Gesellschaft innehat und auf die er sich da beruft, anerkannt ist in der Gesellschaft. Ein Berechtigungstitel für Einwände ist. Ich als Massenmörder kommt schlecht an. Sagt auch keiner. Also jeder, der mit als argumentiert, geht selbstverständlich davon aus, dass der Inhalt dieses als eine anerkannte, gute, positiv bewertete Stellung in der Gesellschaft ist, die einem das Recht auf Kritik verleiht. Das ist ziemlich fatal. Worauf beruft man sich da eigentlich? Man beruft sich auf eine Leistung, die man für diese Gesellschaft bringt, auf einen Beitrag, den man als Student oder Bauer oder Lehrer zu der Gemeinschaft leistet, in die es einen verschlagen hat. Und das soll das Argument dafür sein, dass man kritisieren darf. Schon merkwürdig. Man war doch angetreten, um gegen die Art und Weise was zu sagen, wie mit einem umgesprungen wird in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen hierzulande. Und worauf beruft man sich? Auf eine Stellung genau in der Gesellschaft, die man gerade kritisieren wollte. So hat man in der Tat so etwas wie eine Allgemeinheit des eigenen Interesses gefunden, aber die ist schon sehr merkwürdig, diese Allgemeinheit. Erstens kommt sie ja nicht aus dem geteilten Interesse. Sie kommt nicht daraus, dass man irgendjemandem gesagt hat, Kernkraftwerke funktionieren so und so, die sind von der Energiepolitik aus folgenden Gründen hingestellt, das sind die Berechnungen und deswegen bin ich dagegen. Kommt also nicht daraus, dass sich Leute die Argumente angehört haben, die man gegen die Sache hat und sie akzeptiert, nachverfolgt oder verworfen hat, sondern die kommt aus einer vorgefundenen Gemeinsamkeit all derer, die zum gleichen Stand gehören, auf den man sich beruft. Und den hat man sich ja nun streng genommen überhaupt nicht ausgesucht. Es ist ja sogar so, dass man die anderen Mitglieder seines Standes im Alltagsleben eigentlich gar nicht immer unbedingt als Bundesgenossen kennenlernt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass man seine Kollegen, seine Mitstudenten, seine Mitbauern vielleicht gar nicht so besonders schätzt. Lässt man aber alles mal schnell weg an der Stelle, wo man sein Recht auf Kritik begründen will und tut so, als wären alle Studenten, alle Bauern, alle Lehrer eine selbstgewählte Gemeinschaft von guten Berufsausübern, auf die man sich jetzt guten Gewissens berufen kann, um seinen Protest vorzubringen. Die Logik ist übrigens genau die gleiche wie bei der Betroffenheit. Man tut so, als würde aus dem Stand des Studenten folgen, dass man gegen Studiengebühren ist. Das Verhältnis ist natürlich umgekehrt. Es gibt ja auch viele Studenten, die für Studiengebühren sind. Das weiß derjenige auch, dass es so ist. Aber er erlaubt es sich mal so zu tun, die Heuchelei vorzubringen, weil ich Student bin, bin ich gegen Studiengebühren. In Wahrheit ist er eben gegen Studiengebühren und meint, es sei ein brauchbares Argument für sich, sich dafür auf etwas zu berufen, von der jeder in dieser Gesellschaft doch was hält. An die Instanz, an die man sich mit dieser Berufung richtet, ist das der Sache nach der Vorwurf des Vertrauensbruchs. Wir sind doch leistungsbereite, fleißige Leute, die zur Gesellschaft was beitragen, dann könnt ihr doch nicht so mit uns umgehen. Das ist eine Kritik, die mit einem heimlichen oder auch gar nicht heimlichen Obwohl vorgetragen wird. Wer ich als Lehrer, ich als Student, der denkt ein heimliches Obwohl ich doch so ein wichtiger Beiträger zu dieser Gesellschaft bin, gehen die Oberen so mit mir um, das kann doch nicht wahr sein, das dürfen die doch nicht. Man argumentiert vom Standpunkt eines Vorurteils über die Interessen und Zwecke derjenigen, die einem diesen Schaden einbrocken. Und dieses Vorurteil macht man zum Leitfaden des Nachdenkens darüber, warum die Gebühren erheben, Steuern hochsetzen, Kriege führen und so weiter und so fort. Man argumentiert und denkt vom Standpunkt eines eigentlichen Entsprechungsverhältnisses zwischen dem Stand, in dem man sich befindet, und dem, wie die Politik mit diesem Stand umgeht. Eigentlich stünde es mir doch zu, dass ich von denen da oben anständig behandelt würde, aber was machen sie? Genau das Gegenteil. Mitten im Kritisieren, mitten im Einwände vortragen gegen die Politik oder gegen den Betrieb, pocht man darauf, dass das eigene Interesse doch eigentlich vereinbar sein müsste mit denen, die einen gerade schädigen. Was hat man also gewonnen? In Wahrheit hat man auch bloß wieder das Nicht-Zusammenpassen des eigenen Interesses mit der Welt, wie sie geht und steht, unterstrichen und bekräftigt. Nun aber mit dem Schein einer Begründung. Und der Schein der Begründung heißt, die da oben lassen mir das nicht zukommen, was mir eigentlich zusteht. Das ist ein Negativurteil über die Herrschaft, und an dem werde ich im Folgenden noch ein bisschen länger rumargumentieren, weil dieses Negativurteil über die Herrschaft, sie tut nicht das, was sie sollte, ist überhaupt, wenn man so will, der geistige Nährboden für sämtliche Übergänge, die dann in Sachen Kritik noch zu erläutern sind. Die Zurückweisung des Arguments geht übrigens genauso heuchlerisch wie die Begründung. Wenn jemand sich auf seinen Stand als Student beruft, um zu sagen, damit hätte er doch nun endgültig bewiesen, dass er ein Recht auf Kritik an Studiengebühren hat, weil er ist doch ein leistungsbereiter junger Beitrag zum Standort Deutschland, dann kriegt er von der Politik gesagt, das ist schon recht, junger Mann oder junge Frau, das anerkennen wir ja auch, aber es gibt ja auch andere Stände und die haben auch Rechte und das will alles wohl gegeneinander abgewogen sein und insofern musst du dich nicht wundern, wenn deiner jetzt in diesem Falle mal nicht zum Zuge kommen kann. Wo derjenige, der als sagt, seinem subjektiven Interesse eine anerkannte Allgemeinheit verpassen will, wird ihm mit der Partikularität seines Interesses gekontert. Übrigens auch schon wieder nicht mit dem Inhalt seines Arguments, sondern mit dem Berechtigungsnachweis, den er dafür vorbringt. Die Politik tut so, als würde sie den Inhalt des Einwands prüfen. Das tut sie natürlich auch und er passt ihr nicht. Zurückweisen tut sie nicht den Inhalt, sondern die Berechtigung. Und so kommt ein sehr absurder Dialog zwischen oben und unten zustande. Kritiker treten an und beschweren sich bei der Politik oder bei ihrem Betrieb oder bei ihrer Gemeinde, dass so doch mit ihnen nicht umgesprungen werden dürfte. Und diejenigen, die das Sagen haben, antworten auf der gleichen Ebene und sagen, ja, ja, wir anerkennen eure Leistung schon an, aber im Moment geht es leider nicht anders. Das geschädigte Interesse bleibt dabei schon ziemlich auf der Strecke, weil der Grund für die Kritik ist ja nicht weg, aber der Kritiker hat von seiner Herrschaft einen einsehbaren Grund geliefert bekommen, warum die Kritik zurzeit leider nicht gelten kann. Und so langsam fängt man vielleicht auch an zu verstehen, warum diese Sorte Kritik der Politik durchaus recht ist. Die ist ja geradezu eine Steilvorlage für die Politik, so zu tun, als würden sich ihre ganzen Maßnahmen eigentlich der sorgsamen Abwägung der verschiedenen Interessen in der Gesellschaft verdanken, als würde sie tatsächlich so zu Werke gehen, dass sie sich anschaut, was brauchen die Studenten, was brauchen die Arbeiter, was brauchen die Unternehmer, und sich dann im stillen Kämmerlein zusammensetzen und jedem so das zuteilen, was er so braucht. Und manchmal reicht es eben nicht für alle. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kindergartenmäßig euch vorkommen, aber das ist das Bild von Politik, was dort im Grunde vertreten wird. Jeder weiß zwar, dass es praktisch anders zugeht, dass die Politik schon ihre eigenen Gründe und Berechnungen hat, wenn sie ihre Maßnahmen durchsetzt. Und dass sie diese Maßnahmen auch Kraft ihrer Hoheit mit ihrer Staatsgewalt durchsetzt und nicht darauf wartet, bis alle ihre Untertanen Ja gesagt haben, ist allen bekannt. Aber im demokratischen Dialog stellen sich einfach mal alle Beteiligten, die von oben wie von unten, auf den ideellen Standpunkt, sie würden miteinander darüber diskutieren, wie die Politik es am besten hinkriegen würde, alle Interessen irgendwie zum Zug kommen zu lassen.